Track 17, der Musikpodcast, Folge 54 mit Melanie Löper
und Christopher Hunold.
Hi, wir werden durch die Art-Pop-Räume von Julia Holter bewegt, holen mit Erika de Cassier den Nuller R&B in die 20er, hören Jaylin dabei zu, wie sie Footwork 10 neue Genres anbaut, stolpern über unsere Füße mit dem Drum and Bass von Gyrofield und zeichnen mit Bolis Pupul eine musikalische Linie von Belgien nach Hongkong. Das alles plus 12 weitere Empfehlungen in dem Musikpodcast, den ihr hört, um die neueste, interessanteste und hörenswerteste Musik des Monats nicht zu verpassen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Hallo, Melanie.
Hallo, Christopher.
Wir reden ja jetzt ganz viel über neue Musik. Was hast du denn zuletzt gehört? War das alte Musik? War das neue Musik? War das noch nicht existierende Musik? War das schon abgelaufene Musik? Was war's?
Es war alte Musik, und zwar habe ich mich die letzten ein, zwei Wochen damit beschäftigt, mir eine riesige G-Funk-Playlist zu erstellen.
Wie man das halt so macht.
Was man halt so macht, genau. Und bin da sowohl über viele Klassiker gestolpert, als auch über so ein paar Neuentdeckungen für mich. Und was ich am liebsten davon gehört habe, war ein Album, das ich gar nicht vorher kannte, und zwar von dem Rapper Lil Half Dead, das Album Steel on a Mission aus dem Jahr 1996. Also schon sehr alt, aber wirklich sehr empfehlenswert. Also falls jemand was mit G-Funk anfangen kann, wovon ich jetzt mal also stark ausgehe, dann hört doch mal da rein. Hm. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Ja, ich habe halt direkt 20 so Warren G-Ohrwürmer im Kopf, sobald ich das nur höre. Aber Lil Half Dead sagte mir auch noch nichts. Gibt's den noch? Macht der noch? Oder ist er jetzt mittlerweile Full Dead? Oder?
Der ist eher Full Dead. Also zumindest rein musikalisch scheint er Full Dead zu sein. Mhm. Aber die Sachen aus den 90ern, die sind noch überall zu hören. Und ja, ist wirklich sehr kurzweilig.
Ich gehe auch mal ein bisschen in die 90er, wenngleich ich da andocken muss an was Aktuelles. Vor so 2-3 Wochen war ich auf einem The Far Side Konzert und habe deshalb auch wieder sehr viel The Far Side gehört und fand das irgendwie so merkwürdig. Ich wusste gar nicht, was ich so erwarten sollte bei so einem Konzert, ehrlich gesagt, weil ich denke, okay, das sind so Leute, die jetzt seit fast 20 Jahren nichts mehr veröffentlicht haben, die so ein bisschen die alten Zeiten auf die Bühne bringen und sonst was alles. Aber es war irgendwie eine sehr merkwürdige Mischung oder so bei dem Konzert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er so die komplette Oldschool antanzt und so sagt, hey, früher war alles besser, sondern es war eigentlich echt ganz gut durchmischt. Ich fand es nur sehr strange, dass die Band selber nur so halb gerafft hat, wo die eigentlich waren oder so. Ich glaube, das Gefühl, die werden irgendwie so von Venue zu Venue geschickt und lesen dann irgendwie von einem Zettel ab, so, ja, hallo Kopenhagen, hallo Münster, hallo Dublin oder was auch immer.
Das beste Publikum, das wir hatten.
Ja, man hat auch an den ganzen Ansagen und dem ganzen Crowdwork und so weiter gemerkt, dass das alles viel so mal nach Zahlen ist. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich festgestellt habe, dass die Stimmen von allen Beteiligten halt überhaupt nicht gealtert sind. Und das finde ich so krass, wenn ich überlege, wie alt die Typen eigentlich mittlerweile sind. Aber es hat alles noch ganz wunderbar funktioniert. Nichtsdestotrotz, auf Platte ist das sowieso alles ganz gut kompensiert, beziehungsweise klingt das natürlich immer noch so wie früher. Und ich muss sagen, ja, The Far Side, manchmal so eine Band, die ich so vergesse, die so ein bisschen, die ich eigentlich erst so richtig lieben gelernt habe durch einen Hotship-Remix von Passing Me By, den es damals gab und ich den auch, glaube ich, noch häufiger gehört habe als das Original, aber mittlerweile bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Bist du bei denen so ein bisschen drin oder war dir das immer zu ulkig?
Also ich bin nicht ganz drin, ich bin auch nicht ganz draußen. Also Passing Me By habe ich in der Playlist drin, die so alle ein, zwei Tage hier läuft. Also von daher, das kriegt schon eine Menge Rotation im Hause Melanie. Aber ansonsten so auf Albumlänge tatsächlich habe ich die sehr selten gehört. Ich glaube, das kam dann so ein Tick zu früh für mich, weil ich ja so in den Nullerjahren eingestiegen bin und dann mich rückwärts arbeiten musste sozusagen. Und dann liefen die irgendwie mal so ein bisschen im Schatten von anderen Großen bei mir mit.
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ich musste da auch so ein bisschen rückwärts arbeiten, weil bei den Sachen, die ich dann irgendwie Ende der 90er mitbekommen habe oder sowas, das sind dann natürlich halt die Sachen, die dann irgendwie doch großflächiger auf Viva MTV liefen oder so. Und da war The Far Side vielleicht noch ein bisschen zu zu unten drunter oder so. Aber ja, ich weiß, man kann diese Legacy-Shows oder wie auch immer man das nennt, man kann das echt blöd finden. Aber wenn dann am Ende doch so eine gute Party bei rauskommt, ey, dann warum nicht? Und ganz ehrlich, als die irgendwie am Start waren, 93, 94, 95, wie auch immer, da war ich halt dann so 4, 5 Jahre alt, habe ich nicht so richtig eine Chance gehabt, auf ein Konzert zu gehen. Deswegen nehme ich das dann heute mit. Deswegen bin ich da gar nicht traurig drum, ehrlich gesagt. Wobei ich dann, ehrlich gesagt, meiner Mutter ganz schön Props gegeben hätte, wenn die mich mit 4 Jahren zu The Far Side gesteppt hätte und gesagt hätte, hör dir das an. Aber ich weiß nicht, ob
das
ich dann.
Das wäre ambitioniert auf jeden Fall.
Ja, oder ist man dann trotzdem trotzig und sagt dann, nö, finde ich blöd, will ich nicht. Und dann höre ich irgendwie doch Kelly Family oder so. Gut, dass ich es nicht rausgefunden habe. Aber ja.
Ja, also da ich ja einen 4-jährigen Sohn habe, kann ich sagen, die sind in dem Alter noch sehr beeinflussbar. Aber ich glaube, später kippt es dann. Wahrscheinlich ist das dann genauso, wie du sagst. Aber mit 4, also ich glaube, sie hätte dich dahin hinschleppen können.
Wann glaubst du, wirst du dein 4-jähriges Kind auf ein Konzert schleppen? Wie lange dauert es noch?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Also er wäre letztes Jahr fast auf einem Konzert gewesen. Es gibt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, eine Berliner Rapperin Suki. Okay, also es ist eine Zecken-Rapperin, also ne, so bezeichnet sich die Szene ja selber. Und die hat aber aufgehört mit Rap und ist jetzt unter dem Pseudonym Zucchini unterwegs und macht jetzt Rap für Kinder. Und die war in Heidelberg letztes Jahr und da wären wir fast hingegangen, aber da war er krank. Also das hätte klappen können, wenn es jetzt um ein richtiges Konzert geht. Oh, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ehrlicherweise. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Genre an. Also ich weiß jetzt nicht, so Hardcore-Punk, so einmal in den Moshpit reinwerfen, ist vielleicht noch ein bisschen länger hin, als jetzt irgendwie irgend so ein Pop, Pop-Konzert von irgendeinem so einem kleinen Sänger oder irgendeiner unbekannten Sängerin, wo jetzt nicht so viel Action abgeht.
Ich sehe den dann mit diesen großen Baustellen, diese dicken gelben Baustellen-Kopfhörer, die wohl, wenn so Kinder, die auf Festivals mitgeschleppt werden, die ihn so aufhaben oder so.
Ja.
Und dann mitten im Moshpit. Ja, so sehe ich das gerade. Ja, das könnte man vielleicht mal ausprobieren, ja. Wenn ihr Track 17, der Musikpodcast, gerne viel, oft, häufig hört und das auch noch empfehlenswert findet und möchtet, dass es weitergeht, dann könnt ihr auf steadyaku.com/track17 vorbeischauen. Link ist in den Shownotes und auch in unserem Linktree. Dort könnt ihr euch für eine von 3 Stufen entscheiden und uns monatlich oder direkt jährlich unterstützen. Und erhaltet dann die bisher erhältlichen Classics-Folgen. Schauen mal, wie es damit eventuell doch nochmal weitergehen kann. Ein paar gibt's aber ansonsten seht das doch als Unterstützung eines unabhängigen Musikjournalismus-Projekts in Audioform. Wir wären euch sehr dankbar. Dankeschön dafür. Das erste Album, über das wir heute sprechen, Something in the Room She Moves von Julia Holter. Und im Vorfeld dieser Besprechung des sechsten Albums von Julia Holter, wollte ich nochmal ausführlich über die Musik der Amerikanerin sprechen, die jetzt bald seit 15 Jahren diesen sehr schönen Mix aus Avantgarde-Pop, Kammermusik, Ambient und Dream-Pop kredenzt. Und deshalb, falls ihr sie verpasst habt, es gibt eine Track 17 Shorts-Ausgabe zur gesamten Diskografie von Julia Holter. Die kam vor 2 Wochen raus, die habe ich dann aufgenommen. Das ist, stellt euch das wie so eine Art Prequel zu dieser Besprechung vor, weil ich der Meinung bin, wir haben in diesen ganzen Jahren Track 17 noch nicht einmal wirklich über Julia Holter gesprochen. Das hat damit zu tun, dass sie immer dann irgendwie veröffentlicht hat, wenn wir gerade keine Folge gemacht haben. Das gilt auch für das letzte Album Aviary, was sie 2018 veröffentlicht hat. Und da wurde es mal Zeit, da gab es viel zu besprechen und deswegen habe ich das Ganze in einer eigenen Folge gemacht. Da geht es eben um diese perfekte Albentrilogie zwischen Tragedy und Loud City Song. Mir ist nämlich aufgefallen, dass mir wieder was eingefallen ist, was wir für unsere so perfekter 3-Alben-Streak oder so, also da müssten eigentlich die ersten 3 Julia Holter-Alben reinkommen. Das ist mir damals in unserer Feature-Folge gar nicht eingefallen. Es ging aber auch um die Nachfolgeplatten und diesen gesamten musikalischen Weg. Hört sie euch doch nach dieser Folge direkt an, ist auch in den Shownotes verlinkt. Deshalb können wir uns hier vorrangig um das neue Album kümmern, nur mit einem ganz kleinen Aufschlag zurück. Denn Julia Holter hat in sehr, sehr kurzer Zeit einen sehr spektakulären Weg beschritten, finde ich, war nämlich Tragedy noch eben knallhart, quote-unquote andere Musik, hat sie sich eben später sowas wie Melodien geöffnet, nur um dann so die Buchstaben Pop in ihre Musik zu lassen, aber eben immer so, dass auf jeder Platte klar war, von wem sie denn stand. Und so nach diesem fast so folk-poppigen 4. Album und diesem ausladend kakophonischen 5. geht sie jetzt auf der neuen Platte einen Schritt zurück, aber das muss man sich nicht so ganz klassisch vorstellen. Also in der Musik von Julia Holter ist das kein buchstäblicher Schritt zurück. Das ist kein, mir fällt nichts mehr ein Schritt oder ich mache mal das, was ich früher gemacht habe, Schritt. Das ist ja, für mich eher so das erste Album, auf dem sie sich so den Stärken der bisherigen Platten vollends bedient, um daraus eben was ganz Neues zu schaffen. Also es gibt so Songs wie This Morning, aber ganz vor allem auch Me You, wo sie ihre Stimmen in so beatlosen, ambient wirkenden Tracks so aufschichtet, oder so, ja, oder bei so Songs wie der Vorab-Single Sun Girl zum Beispiel, das spielt der Song selber mit so einer ganz klaren Melodie, die sie dem Song dann aber direkt wieder wegnimmt. Und das sind so Sachen, die sich für mich so auf verschiedenen Platten ihrer bisherigen Diskografie, dass sich das so wiederfindet, und das bündelt sie hier so ein bisschen. Auch der Titelsong, der löst sich auf so eine ähnliche Weise auf, wie so die sonnendurchfluteten Songs auf Heavy in My Wilderness bleiben, aber halt eben schwerer im Magen liegen, wie jetzt zum Beispiel die in Anführungszeichen Hits auf dem Album Aviary, was sie zuletzt rausgebracht hat, was dann auch so ein 90-Minuten-Brocken war. Und ja, dieses so ein bisschen Unruhige dadurch, ich finde, das passt ganz gut zu dieser Platte, dass dieses manchmal so ein bisschen Unheimliche, aber gleichzeitig halt betont Schöne. Also sie hat all das, was sie schon vorher einmal gemacht hat, hier zusammengebracht. Also alles hat sie schon einmal bewiesen, und das kann man ihr vielleicht auf eine Art vorwerfen, wenn man sagt, ja, okay, wo ist jetzt aber das wirklich Neue? Aber wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, wie schnell sie ihren Sound hat weiterwachsen lassen, also vom ersten Album über das zweite bis zum dritten, das ist ja alles innerhalb von 2 Jahren rausgekommen, und da hat sich der Sound ja wirklich so krass gedreht, dann ist es, glaube ich, bei ihr so ein bisschen fehlgeleitet, der Vorwurf. Dann wäre es schon fast ein bisschen unfair. Dementsprechend ist das so auf einer sehr guten Art ist das hier ein Best-of-Album von Julia Holter und für mich bislang so ziemlich die Platte des Jahres. Was sagst du denn dazu? Kannst du mit ihr in irgendeiner Form was anfangen?
Also ich habe bei ihr einen ganz ungewöhnlichen Einstieg gehabt, nur mal so für den Background. Und zwar war mein erstes Album, was ich von ihr gehört habe, Have You in My Wilderness. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückgearbeitet und war dann erstmal ein bisschen baff, weil das, was ich dann bei den Alben davor gehört habe, damals nicht unbedingt das war, was ich erwartet hätte. Sie bewegt sich in Genres, die nicht unbedingt meine Heimat sind, sage ich mal. Von daher war sie jetzt nie jemand für mich, wo ich irgendwie im Kalender die X'e gemacht hätte bis zum nächsten Album-Release. Nichtsdestotrotz habe ich mir ihre Alben eigentlich immer angehört, weil ich es trotzdem spannend fand. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die Genres waren, die bei mir im Plattenregal irgendwie ganz weit oben und ganz abgegrabbelt werden. Was ich bei ihr immer interessant fand und was sich jetzt bei dem aktuellen Album für mich ein bisschen gewandelt hat, ist, dass also für mich war immer das Album, was ich am meisten mochte, Tragedy, und es war für mich immer ganz schwer vereinbar, dass diese Musik aus Los Angeles kommt.
Und die fehlt die Sonne.
Genau, also warst du schon mal in Los Angeles?
Nee.
Also ich schon, und alle Los Angeles-Fans müssen jetzt ganz stark sein und vielleicht kurz weghören. Ich finde, das ist eine ganz grauenhafte Stadt. Aber wirklich eine sehr sonnige Stadt. Von daher hat das irgendwie für mich immer nicht so gut zusammengepasst, dieser Sound, den sie hat, zu dieser Stadt, also es ist für mich ein richtiger Moloch an Sonne und weit, unendlich weit ist diese Stadt einfach, ganz flach und weit. Und die Musik hat für mich irgendwie nie so geklungen, als würde sie von da kommen. Und jetzt schon, aber nicht als Beleidigung gemeint, sondern ich konzentriere mich jetzt eher so auf die kalifornische Sonne, sage ich mal. Das höre ich jetzt auf einmal total raus und mag es sehr gerne. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, in einem Wertungssinne, ob das aktuelle Album jetzt irgendwie das Beste ist, ob es das Zweitbeste, das Drittbeste ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass das das Album ist, was für mich jetzt am zugänglichsten ist oder wo ich mich am meisten selber drin wiederfinden kann, weil es irgendwie so eine Atmosphäre für mich kreiert, wenn ich es höre, wo ich mich so richtig reinlegen möchte. Also es hat mich an vielen Stellen wirklich auch richtig berührt. Also gerade zum Beispiel so Sachen wie so Evening Mood. Ich muss dazu sagen, ich habe, also du weißt das eh, aber jetzt für die HörerInnen, ich habe letztes Jahr eine Tochter bekommen. Also ich habe nicht nur einen 4-jährigen Sohn, der auf Zucchini-Konzerte gehen will, sondern ich habe auch noch eine 8 Monate alte Tochter. Und ich finde es schade, dass das Album jetzt erst rauskommt, weil wenn das letzten Sommer rausgekommen wäre, ich glaube, das wäre so der Sound vom Babyjahr geworden, weil es gibt so eine Uhrzeit mit Baby, so morgens um 4:30 man ist schon 2 Stunden wach und alle schlafen und es ist aber gar nicht so schlimm. Also es dämmert dann vielleicht so langsam im Sommer und alle anderen liegen und du bist die Einzige, die wach ist, und so klingt dieses Album für mich und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, also von daher, das ist, ja.
Um Gottes Willen. Ja.
Ja, also da muss ich sagen, das ist aber auch fast eine normale Uhrzeit, wo mein Sohn sich schon meldet. Also das zieht sich dann fort. Aber beim Baby ist das fiese, das liegt dann in deinem Arm und schläft selber und du sitzt dann da und bist wach. Aber es ist in dem Moment gar nicht so schlimm. Wenn man so eine Musik im Hintergrund hätte, wäre es noch weniger schlimm. Aber ja, deswegen hat mich das Album irgendwie, ehrlich gesagt, unerwarteterweise mehr berührt, als ich das gedacht hätte.
Okay, also ich überlege mir das mit den Kindern nochmal, aber werde mir die Zeit mit Julia Holter-Alben vertreiben müssen. Nee, also ja, ich finde, was du gesagt hast, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich ein sehr gutes Einstiegsalbum ist, deshalb auf eine Art. Also auch wenn du sagst, es ist, du hast auch recht, ich sehe das auch oder ich höre das auch, dass es auf eine Art das zugänglichste Album ist. Jetzt darf man, ja, jetzt ist vielleicht Heavy in My Wilderness vielleicht doch eher so das zugänglichste, aber ich finde, auf eine Art ist das hier das Album, was sie und ihre Musik so am besten repräsentiert, weil das alles irgendwie so ein bisschen da drin ist. Und dann komme ich auch so ein bisschen auf diesen Gedanken, den ich ganz oft habe bei MusikerInnen, die jetzt schon etwas länger dabei sind, dieses Ankommen in dem Sound, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass sie mit einem Album irgendwo angekommen ist auf eine Art. Das kann natürlich jetzt mit der nächsten Platte in 3, 4, 5 Jahren wieder alles komplett anders klingen, aber ich denke, sobald ich ein Album höre, auf dem so ganz viele Versatzstücke aller Alben zu hören sind, selbst die von dem experimentellsten Album, was jetzt 13 Jahre zurückliegt, dann denke ich, okay, sie hat jetzt so diese Welt gefunden oder diese Soundwelt, in der sie sich irgendwie breit machen möchte. Ob das jetzt mit den ganzen Instrumenten ist, ob das jetzt die Klarinetten sind, Flöten, Keys, Synthesizer, Streicher, das sind ja alles Sachen, die man aus ihrer Musik auch nicht mehr irgendwie entfernen kann und möchte. Auch dieser kollaborative Ansatz des Musizierens. Am Anfang hat sie es ja alles noch komplett alleine gemacht, später hat sie sich ja dann eine Band aufgebaut und so weiter. Und ich glaube, jetzt hat sie so diese Art, wie diese Alben entstehen sollen, gefunden. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du und hörst du das so allgemein bei MusikerInnen? Freust du dich, wenn die bei einem Sound angekommen sind, den sie jetzt so verfeinern und perfektionieren? Oder magst du das nicht, weil du lieber überrascht werden möchtest?
Nein, also Überraschung, finde ich, ist eigentlich überbewertet. Im Zweifelsfall, also ich sag mal so, wenn eine Band oder eine Künstlerin, ein Künstler was machen möchte, was vorher noch nicht so spürbar war in der Musik und ich dann überrascht bin, dann finde ich das auch nicht schlimm. Es gibt ja auch ganz viele Fans, die das immer furchtbar finden, wenn Leute dann was anderes machen. Ne? Also das
ja, du machst es nie mehr im Recht, das dämlich. Ist ja immer so, ja.
Genau, also ich denke mir immer, wenn ich jetzt diese Art Musik hören möchte, in genau der Art, wie sie schon gemacht wurde, dann kann ich mir ja das bestehende Album auch anhören. Also irgendwie muss ja sich etwas bewegen, entweder indem man eben so einen Sound perfektioniert oder indem man in eine andere Richtung geht, zumindest aus HörerInnen-Sicht. Und wenn ich jetzt wählen muss, ist es mir eigentlich lieber, als Hörerin dann den perfektionierten Sound zu bekommen, wo ich denke, okay, wow, also das ist jetzt wirklich so, langsam sind wir auf dem Weg zum Olymp von diesem Sound oder sind vielleicht schon da angekommen, als die Überraschung zu haben. Aber im Zweifelsfall habe ich auch kein Problem mit der Überraschung, die ja auch wiederum zu etwas führen kann, was dann auf eine ganz andere Art vielleicht großartig ist, womit man vorher gar nicht gerechnet hätte.
Ich glaube, dass so eine Entwicklung auch ganz natürlich sein muss. Also du kannst nicht mit jedem Album dich komplett neu erfinden oder mit jeder Platte dich so neu erfinden, dass du immer noch bei dir selbst bist. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Es gibt sicherlich MusikerInnen, die diesen Anspruch haben, aber ich glaube, es passiert auch nicht ohne Grund so extrem selten, einfach weil das nicht so wirklich, ja, dass es nicht so wirklich funktionieren kann. Also es gibt irgendwann vielleicht in jeder Karriere immer so einen Break oder wo du weißt, okay, jetzt geht's in diese Richtung und dann verfolge ich diesen Weg und bin dann auch happy damit, aber das ziehst du nicht mit jeder Platte komplett neu durch, das glaube ich nicht. Und ich denke auch, dass, ja, weil eben dann ist dann so eine Überraschung vielleicht auch irgendwann so ein bisschen kalkuliert. Also wie sehr ist es dann noch eine Überraschung, wenn du, wenn sowieso dein Ziel es ist, etwas komplett anderes zu machen. Also, es ist immer so eine Sache, ich glaube, so eine richtig definierende oder definitive Antwort gibt es da nicht so unbedingt, aber ich denke auch so komplett gibt es das eh einfach zu selten. Also es macht ja nicht jeder, ist also dieses berühmte Beispiel Kid A, also das passiert ja auch nicht jeder Band jetzt andauernd oder so. Das sind ja dann eben völlig ja, so völlig unplanbare Geschichten und so weiter. Und ich meine, selbst bei einer Julia Holter, und das ist das, was ich anfangs meinte, selbst auf dem dritten Album, was 2 Jahre nach dem ersten schon rauskam und so fundamental anders funktioniert, aber trotzdem nicht so weit entfernt klingt. Also das ist ja trotzdem so diese Art und Weise oder die Attitüde, die hört man dann ja trotzdem noch raus. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute dann wollen, wenn sie so eine Band oder Musikerin lange begleiten.
Sicherlich. Also ich denke mir halt auch, wie viel Perspektiven kann man in sich haben? Also weil, wie du sagst, wenn es authentisch ist, man kann ja sehr viele verschiedene Einflüsse sammeln und sehr viele verschiedene Genres hören, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, wenn ich jetzt irgendwie 20 verschiedene Genres höre, dass ich auch 20 verschiedene Genres als meinen Ausdruck wählen würde. Ne? Also am Ende bin ja trotzdem ich die Person, die diese Musik macht, und dann kann vielleicht hier und da dann das eine Genre durchscheinen, aber trotzdem ist es ja dann meine Herangehensweise. Also von daher, ja, wie du sagst, ich denke, so ein bisschen Varianz ist immer schön, aber entweder es gibt sie, die Varianz, und dann muss es aber authentisch sein und eben nicht aus so einer Verwertungslogik herauskommen, oder es gibt sie nicht und dann ist das auch legitim, solange es halt dann in der neuen Musik, also aus Hörerinnensicht halt, muss ich jetzt nochmal betonen, weil aus Künstlerinnensicht ist es natürlich was ganz anderes. Da kann ja jeder Song immer wieder gleich klingen. Da geht es ja im Idealfall nicht darum, zumindest nicht im ersten Gedanken, was jetzt die Hörerin davon hält, sondern erstmal um den Ausdruck, den man selber sucht. Aber aus Hörerinnensicht, dann würde ich mir in dem Fall wünschen, wenn es eben näher bei sich bleibt im stilistischen Sinne, dass es sich dann zumindest irgendwie in der Qualität entwickelt oder vielleicht irgendwie im Sound, sag ich mal.
Track 17 Playlist zum Podcast. Ihr kennt das Spiel. Das ist unsere Playlist auf Spotify. Auf der könnt ihr alle Folgen nachhören, aber auch die komplette Reihe an Musik, die wir in jeder Folge vorstellen. Das sind in den Review-Folgen ja insgesamt 17 Empfehlungen und 17 Songs eben, die dabei sind. Die 5 Platten, die wir etwas ausführlicher vorstellen, so wie gerade Julia Holter, aber auch ein paar, die wir etwas kompakter präsentieren. Was sind denn deine ersten beiden für diesen Monat?
Ja, ich habe als erstes mal Homeshake mitgebracht. Das ist das Pseudonym von Peter Sager aus Edmonton in Kanada. Der sagt vielleicht nicht allen was, aber wer vielleicht mehr sagen könnte, ist Mac DeMarco. Mit dem war Peter Sager lange unterwegs musikalisch, hat mit ihm auf einer Bühne gestanden und sich dann irgendwann entschieden, dass er jetzt auf Solopfaden wandeln möchte und sich eben Homeshake genannt. Und da kamen jetzt auch in den letzten 10 Jahren schon 7 Studioalben zusammen. Und jetzt ist das 8. Album erschienen. Das heißt CD Wallet. Es ist eigentlich genau das, was man erwarten könnte von jemandem, der mit Mac DeMarco zusammen Musik gemacht hat. Also ganz verträumter Bedroom-Pop, Slacker-Rock, noch ganz viel Schlaf in den Augen, würde ich sagen. Klingt in meinen Ohren aber viel ernster als Mac DeMarco. Und ich habe für die Playlist den Song Frayed mitgebracht, der wirklich ganz auf eine ganz verschlafene Art zerbrechlich ist und den ich wirklich ganz, ganz toll finde, obwohl ich in dem Genre oft ein bisschen meine Probleme habe, weil ich es auch schnell langweilig finde. Aber das Album ist definitiv nicht langweilig, also hört doch gerne da mal rein. Und was absolut nicht langweilig ist, ist mein zweiter Song. Und zwar Bells von der taiwanesischen Band Mong Tong. Das sind 2 Brüder, Hong Yu und Jun Chi. Ich hoffe, ich habe es in Ordnung ausgesprochen. Ein Duo aus Taipei, die die ihre südostasiatische Kultur mit psychedelischer Musik im weitesten Sinne mixen. Die sind sehr umtriebig, haben jetzt bereits ihr 4. Studioalbum veröffentlicht im letzten Jahr. Und jetzt kam dieses Jahr eben die EP Epigraphy, von der ist der Song Bells, den ich mitgebracht habe. Und die EP ist, finde ich, total interessant, weil das eine Konzept-EP ist. Wir begeben uns da in die Geschichte, dass ArchäologInnen im vergangenen Monat eine Disc gefunden haben mit Gravuren drin. Und es wird vermutet, dass Menschen früher diese Discs benutzt haben, um Musik abzuspielen. Es gibt auch noch die Theorie, dass Zivilisationen früher Musik irgendwie über so etwas namens Internet oder Social Media miteinander geteilt und gespeichert haben. Aber Datenbanken dazu sind durch Sonnenstürme vernichtet worden. Und jetzt gilt es, diese Disc namens Epigraphy zu entschlüsseln, um herauszufinden, wie die Menschen früher gelebt haben. Also es ist sehr verrückt und so klingt es auch. Es ist leider unglaublich kurz, ich glaube nur 18 Minuten. Es ist halt eine EP. Schade, das hätte auch gerne länger sein dürfen, aber es ist unfassbar spannend. super viele verschiedene Einflüsse. Die beiden haben auch sehr, sehr interessante Auftritte, wo sie sich die Augen verbinden und dann auf ihren 1000 Maschinen rumkloppen. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen, sowohl visuell als auch die EP und auch die Alben davor. Wirklich eine ganz große Empfehlung.
Ja, bei mir gibt's, also wer mich kennt, weiß, ich habe so eine große Schwäche für so brummelige so Bassmusik mit Frauenstimmenbegleitung. Und es gibt einen britischen Produzenten, der heißt Sully. Der ist jetzt auch schon seit über 10 Jahren am Start. Der hat sich mit der Sängerin Salo zusammengetan, um so einen Brit-Bass-Drum-and-Bass-Hybriden namens Nights zu veröffentlichen, auf dem eben genau das passiert. Also sehr hektische Drums, viel Bass, aber auch eine ganz, ganz tolle Stimme darüber. Ein sehr toller Release, 12-Inch, der jetzt rausgekommen ist, eben mit dem Track. Das Ganze gibt es auch als Instrumental, aber da frage ich mich, wem soll das was beweisen? Nein, es muss natürlich die Vocal-Version sein und genau die kommt auch auf die Playlist. Und dann gibt es nochmal eine schöne Stimme und zwar von der Musikerin namens Opuntia, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Das ist immer das Problem mit relativ wenig besprochenen, unbekannten MusikerInnen. Da redet keiner drüber, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie man das ausspricht. Müsst ihr dann einfach eben auf der Playlist anklicken. Der Track heißt Lack of Voices, aber das ganze Album ist toll. Ich kannte die Dame auch vorher nicht. Das ist so leicht verleierter, leicht vernebelter Elektropop, der so mehr Interesse an Lo-Fi als an Glanz hat auf jeden Fall. Und ja, Lack of Voices ist da für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel für. Das ganze Album wäre auch hier in der Verlosung gewesen für die etwas ausführlichere Besprechung. Jetzt musst du hier mit der Playlist vorlieb nehmen, aber hört da auf jeden Fall einmal rein.
Ja, mein erstes Album für heute ist von Erika de Cassier. Wir haben letztes Mal ja schon über R&B geredet. Da hattest du Bovell mitgebracht und wir haben schon so ein bisschen damals darüber gesprochen, es gibt irgendwie einerseits so warmen R&B, es gibt irgendwie so kühleren R&B, da gibt es natürlich noch viel mehr auseinander, Differenzierungen, aber ich finde, man kann oftmals R&B so in diese zwei Richtungen schieben. Eindeutig der kühlere R&B ist Erika de Cassier. Das ist auch schon immer so. Das ist jetzt ihr drittes Studioalbum, genau wie der Vorgänger Sensational ist das jetzt bei 4AD-ish erschienen. Von daher brauchen wir jetzt bei ihr weder damals noch heute irgendwie so passionierten Say My Name R&B oder Don't Let Go R&B erwarten, sondern das ist eher sophisticated, geht eher einen Schritt zurück von den großen Gefühlen, guckt eher so ein bisschen auf so eine kühle Sexiness, würde ich mal sagen. Irgendwie eine Mischung aus so 80er Jahre Smooth Soul, Sade, Aaliyah, R&B der Nullerjahre. Da drin bewegt sie sich. Die Ästhetik ist auf jeden Fall Nullerjahre. Trotzdem habe ich bei ihr, also auch schon vor dem jetzigen Album, immer so viel Sade-Assoziationen gehabt. Sie hat sich jetzt auch ein paar namhafte Features eingeladen auf dem Album. Da ist zum Beispiel auf dem Song Ice die Rap-Combo They Hate Change. Auf dem Song Ex-Girlfriend ist Shy Girl dabei, die ich zum Beispiel das erste Mal durch das letzte FKA Twigs-Album kennengelernt habe. Auf dem Song Twice ist Blood Orange dabei. Also da sind jetzt schon wirklich ein paar Namen, die man kennen kann oder vielleicht sogar sollte. Ja, und warum habe ich das jetzt mitgebracht? Ich finde, sie treibt jetzt auf diesem Album diesen kühlen Sound, den sie hat, wirklich auf die Spitze. Das muss eigentlich, wenn man sich das Album bestellt, das muss eigentlich so von Bofrost oder so geliefert werden, weil sonst ist die Kühlkette, glaube ich, nicht eingehalten. Es ist so ganz skizzenartig teilweise. Also es fühlt sich teilweise fast ein bisschen unfertig an. Da gibt es so Songs drauf wie My Day Off. Da ist die Produktion so runtergefahren. Das hat irgendwie mit fetten Beats oder so überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist so gestrippt und dann kommt die Stimme von de Cassier und die schlängelt sich da so ein bisschen rum mit so einer ganz absichtlichen Sparsamkeit, sag ich mal. Ebenso Aaliyah, nicht jetzt dieses Voluminöse, sondern eben wirklich so ein bisschen der schmalere Zugang. Nicht aus mangelndem Talent oder Können, sondern aus Absicht, da bin ich mir sicher. Die Themen sind hingegen, würde ich mal sagen, klassischer R&B. Also da geht es dann schon um die Liebe hier und vielleicht die unerfüllte Sehnsucht da. Das muss man mögen und ich mag das sehr. Deswegen finde ich das total spannend, wie sie einerseits dieses total Reduzierte nimmt und mit so ganz klassischen R&B-Elementen vermischt. Das ist gerade in einem Genre, was so over the top sein kann, finde ich. Also zumindest was die Emotionen angeht, super, super spannende Herangehensweise, die sie eben vorher auch schon hatte, aber jetzt auf dem jetzigen Album kriegt es mich zum ersten Mal so richtig. Ich habe eben schon den Song Ice angesprochen. Der ist bei mir wirklich jetzt die letzte Zeit zum richtigen Ohrwurm avanciert. Und es ist natürlich auch so ein super Sinnbild, dass dieser Song so heißt, weil es das ganze Album wirklich perfekt zusammenfasst. Ja, das ist mein erstes Album. Was hältst du denn von Erika de Castier, von ihr generell und vom aktuellen Album?
Also von ihr generell auf jeden Fall jede Menge. Ich habe sie kennengelernt auf einem Feature des Produzenten DJ Central, der auch aus Kopenhagen kommt, mit dem hat sie ja sehr viel zusammengearbeitet. Der hat ja auch die ersten beiden Alben eigentlich so durchproduziert. Auf dem neuen Album Still ist er ja nur noch vereinzelt zu hören. Das hat sie ja viel selbst in die Hand genommen und produziert. Und das hat für mich immer ganz wunderbar zusammengefasst, weil der auch so ein sehr tolles Gespür hat für diesen sehr straighten so R&B-Pop, der sich, ja, du hast so dieses Over-the-Top-artige angesprochen. Ich finde dann manchmal, weil wir das so, wir kennen das manchmal so, dass Dinge so verklausuliert werden oder dass Dinge nicht so ganz klar ausgesprochen werden. Eigentlich ist es ja mal ganz schön, wenn mal so direkt straight gesagt wird, was Sache ist in Musik. Und dann finde ich das eigentlich manchmal gar nicht so sehr over the top, sondern einfach so, ja, ich will jetzt nicht dieses böse A-Wort authentisch sagen, aber es ist irgendwie, es ist vielleicht trotzdem manchmal ganz richtig, einfach, dass man einfach mal wirklich Klartext redet und sagt so, ey, weißt du was, ich finde dich cool, komm mal her. Oder so ein bisschen.
Ich hätte gern einen R&B-Song, aber mit genau diesem Wortlaut.
Ja, ich finde dich cool, komm mal her. Ja, ich verkaufe das gerne. Ihr könnt mich jetzt Ghostwriter mieten, bezahlen, was auch immer. Apropos Ghostwriter, wir kommen jetzt hier vom 100. ins 1000. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich bin ja im Null im K-Pop drin. Wusstest du das, dass sie letztes Jahr irgendwie für einen absoluten Millionenerfolg mitverantwortlich war? Dass sie für diese K-Pop-Girl-Group New Jeans hat sie einen Song mitgeschrieben, sag ich mal. Und nachdem ich den gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist ein Erika de Castier-Song, allerdings nochmal eine Spur fetter. Also das ergibt total Sinn. Kannte ich auch nicht. Kann man sich mal anhören, um da einen Vergleich zu ziehen. Ich muss schon immer bei ihr so ein bisschen auch an Brandy denken. Ich finde, das ist so musikalisch so, nicht jetzt bei dem ersten Brandy-Album, was ja auch noch in den 90ern war, was das so ein bisschen, wirklich noch so ein bisschen fetter war, sondern eher so dieses Filigrane in die Nullerjahre reindenkende. Und was ich jetzt total interessant fand bei der neuen Platte, die mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es eigentlich eine Musikerin ist, die ja so ganz klar retromanisch veröffentlicht, sage ich mal, aber dass die trotzdem ihrer Zeit voraus sein kann, weil das ergibt vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig viel Sinn, aber de Castier hat sich ja dieser Y2K Shimmer Sound R&B Futurismus Ästhetik, nenne ich es mal ganz kompakt formuliert, hat sie sich ja musikalisch eigentlich schon genähert, als die halbe Welt noch dachte, es wird immer noch reichen, sich so bei den 80er Jahren zu bedienen. Da hat sie das schon gemacht. Und Still wird, glaube ich, da auch deshalb jetzt ganz gut besprochen, weil der Trend sie jetzt so eingeholt wird, weil wir ja mittlerweile immer mehr dieses ganze 2000er-Ding sehen, nicht nur an unseren Turnschuhen oder an den schnellen Brillen, die sich jeder kauft, sondern halt auch im Sound oder so der Musik, wie sie jetzt rauskommt. Und das, ja, das dockt gerade so ganz gut an. Und ich glaube, das trifft sich jetzt gerade ganz gut, was sie da so macht. Und ja, das ist vom Stil her nicht mal unbedingt noch groß anders als auf den anderen Platten. Also ich finde nach wie vor auch ihr Debüt Essentials ist immer noch am stärksten, aber Sensational haben wir hier im Podcast auch besprochen. Ist ja auch schon 3 Jahre her oder so, das haben wir 2021 ja auch mal vorgestellt. Aber das, wenn man das mag, dann sollte man eigentlich auch diese Platte mögen. Also das ist, du hast Eis angesprochen, das finde ich mega. Also solche Songs kriegen mich auch immer. Das klingt halt wie etwas, was ich so, ja, 2003 im Kinderzimmer vorm Einschlafen und nachts auf Viva gesehen und gehört habe oder sowas. In der anderen Review habe ich einen sehr, sehr guten Vergleich gelesen, nämlich Jennifer Lopez. Das hat mich nämlich auch total an diesen, wie heißt der Song nochmal? All I Have to Give oder irgendwie All I Have oder sowas, den sie mit LL Cool J gemacht hat. Da musste ich halt voll dran denken bei dem Song.
Ja, stimmt.
Der auch total gut ist oder auch so in einem Song wie Lucky oder so, dieser Piano-Part. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Pop-Anomalie, sondern das trifft halt, glaube ich, ganz gut diesen Style, wie er gerade so rumläuft. Und ja, das ist echt gut geworden. Also das kriegt sie, glaube ich, auch gar nicht so falsch hin. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, das gleiche Thema aufmacht wie bei Julia Holter gerade, ne? Also sollte sie sich dann irgendwann so langsam aus dieser Ecke rauswagen? Kann der Trend, auf dem sie ja jetzt gerade punktgenau sitzt, nicht irgendwann auch wieder vorbeiziehen? Meinst du, das reicht auch dann, wenn wir über das 5. Album sprechen, noch mit dieser Ausrichtung? Fehlt da vielleicht so der Hauch eigener Identität oder sowas. Was meinst du?
Ja gut, also dadurch, dass es ja eben für mein Empfinden sehr reduzierter R&B-Take ist, ist es dann, glaube ich, schon relativ schnell dann auserzählt rein von dem Stoff, den es halt mitbringt. Also es wird halt einfach aus sich selbst heraus irgendwann sehr, sehr ähnlich klingen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel man dem dann noch beim vierten, fünften, sechsten Album Neues hinzufügen kann. Aber ich kann mir bei ihr auch vorstellen, dass sie das nochmal in eine ganz andere Richtung spinnt auf einem nächsten Album. Weil sie hat ja auch so ein paar Streaming-Videos draußen. Zur Corona-Zeit hat sie mal, ich glaube, das war sogar Boiler Room oder so, hat sie mitgemacht bei so Aktionen, wo sie dann aus ihrem Zimmer heraus im Prinzip live gestreamt hat und eben live musiziert hat. Und ich finde, das klingt zum Beispiel viel wärmer als die Alben, die sie raushaut. Also von daher kann ich mir vorstellen, vielleicht kommen da noch so ein paar Twists in andere Interpretationen sozusagen von R&B. Traue ich ihr auf jeden Fall zu. Aber ich traue ihr auch zu, dass das vierte Album nochmal genau das gleiche ist, aber nochmal besser. Also ich glaube an sie. Vielleicht ist der Trend dann aber auch schon weg. Also, das kann auch sein. Aber vielleicht wird es auch genau dadurch dann wieder spannend. Wer weiß, wann das vierte, fünfte Album kommt. Vielleicht sind dann alle schon wieder auf einem ganz anderen Planeten und dann haut sie nochmal so ein eiskaltes Album raus. Also das würde ich dann auch wieder interessant finden.
Das nächste Album, über das wir sprechen, ist Akoma von Jalen. Und wenn wir über Jalen sprechen, müssen wir auch über Footwork sprechen. Und das erlebte seinen ersten großen europäischen Hype, ganz bewusst europäischen Hype gesagt, so Anfang der 10er Jahre. Footwork, falls es einige nicht so gut kennen, das ist so dieses in Chicago geborene Genre, für das Musik und Tanz gleichermaßen relevant sind. Also das lebt von diesen Trap-artigen elektronischen Beats, einer sehr starken Nähe zum Hip-Hop, Soul, viel, viel Bass, sich überschlagende Rhythmen und ein sehr stark angezogenes Tempo. Also zwischen 170 und 190 Beats per Minute geht es da ganz, ganz gerne mal ab und ist eben auch ein Genre, bei dem die Bewegung dazu eigentlich fast genauso wichtig ist wie das, was da eigentlich gesagt oder gesungen oder gespuckt wird oder wie auch immer. Und das Label Planet Mu, das war zumindest im UK, aber auch für deutsche Ohren so federführend darin, den Sound hier rüberzukriegen. Also man hat KünstlerInnen supported und gefördert, die sich dem Sound annahmen, hat Platten wieder veröffentlicht und das gilt in dem Fall auch für mich, zwei Compilations rausgebracht, bei denen man dann wirklich verstanden hat, was so diesen Sound ausmacht. Das waren Banks and Works Volume 1, das war 2010 und ein Jahr später Volume 2. Und auf der zweiten Compilation, da fand sich auch eine Musikerin namens Jalen, alias Geraldine Pato, die eben bis heute aktiv ist und als Produzentin, DJ und naja, Genrevertreterin Footwork weiter die Stange hält, während sie aber auch darüber hinaus auch in ganz anderen Richtungen, auch in ganz anderen Mediendisziplinen unterwegs gewesen ist. Aber sie beweisen eben regelmäßig, dass man aus diesem Genre oder der Attitüde zu diesem Genre einfach noch wirklich noch eine Menge rausholen kann und so auch eben 13 Jahre nach ihrem Compilation-Auftritt mit dem neuen Album Akoma. Und es ist ein interessantes Album, weil es ist Footwork, aber es ist Footwork als Headwork vielleicht, wenn man so möchte. Es ist so ein bisschen die IDMisierung des Genres. Ich höre Tracks wie Summon, die wirklich so klingen, als wäre der nächste A24-Horrorfilm-Trailer mit Musik von Jalen gekoppelt worden und irgendwas Mysteriöses wird gerufen. Aber auch Tracks wie Iris, also es versteckt seine Wurzeln nicht. Es gibt diesen flackernden Clappy, den man so kennt. Es gibt diese ratternden digitalen Klanghölzer, aufgezogene Hi-Hats. Grüßen so konkret aus dem Regelbuch des Genres definitiv, aber sie bringt eben so ein ganz eigenes, eher so, ja, so eine ganz eigene Energie da rein, die eigentlich so ein bisschen an Elektro-Tracks der 90er Jahre erinnert oder auch an so Sachen so einer frühen Warp-Schule etc. Also es ist schon interessant, wie man ja Footwork auf eine Art ein bisschen reduzierter gestalten kann, auch ein bisschen anders gestalten kann, ohne aber die Geschwindigkeit rauszudrosseln. Das macht sie mittlerweile ja auch mit einem ziemlich krassen Fuhrpark an Gästinnen. Also direkt auf dem ersten Track gibt's halt mal eben Björk. Einfach so, warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Auf einem Footwork-Album. Und ja, ich finde auch, dass diese Platte nochmal ein verspätetes, gutes Einstiegsalbum für das Genre ohnehin ist, aber auch für Jalen als Musikerin. Und nachdem ich sowieso so selten eigentlich heutzutage mit dem Genre in Berührung komme, weil natürlich auch so dieser erste Hype so ein bisschen abgeflacht ist, bin ich immer froh, wenn Jalen was macht. Letztes Jahr hat sie auch eine neue EP rausgebracht, die wirklich toll war. Aber Akoma zeigt mir, dass es sich doch manchmal lohnt, wieder so ein bisschen in die Footwork-Kiste zu greifen. Und ist ein super, super Album. Kommt auch genauso heute raus wie die Folge, wenn ihr die hört. Ist das auch was für dich?
Das ist auch was für mich. Ich kannte das Genre überhaupt nicht. Von daher kann ich jetzt aus erster Hand alles bestätigen, was du gerade gesagt hast. Das ist ein super Einstieg in das Genre. Kennst du diesen Typen auf Instagram, der immer sagt, I don't wanna be genrephobic. Yeah. That's why I listen to every music genre. So habe ich mich gefühlt. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm angetan. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen eingelesen, weil dieses Genre wirklich bis jetzt irgendwie komplett an mir vorbeigesegelt ist. Ich weiß auch nicht warum. Mich hat dieses Album komplett weggeblasen. Also das war so ein bisschen, als ob ich so eine Box aufmache und dann kommen so Harry Potter-mäßig irgendwie 500 verschiedene Viecher rausgesprungen aus so einer kleinen Schachtel und alle springen durch den Raum und machen verschiedenste Dinge. Ich war also im positiven Sinne weggeblasen. Mhm. Es passiert total viel. Du hast Summon eben schon erwähnt. Das ist der Song, wo ich mir fett aufgeschrieben habe. Ich liebe dieses Lied.
Das der kommt auch so, auf die Playlist, ja.
Ja, das klingt für mich so wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Hexenkessel, der so dampft und man voll steht so daneben und ne, das dampft so raus und hat vielleicht auch mal hier und da so einen violetten Aufpuffer oder so. Und es geht auch total nach vorne an jeder Stelle gefühlt, aber es ist nicht überwältigend oder überfordernd, weil es kann ja auch schnell mal sein, dass man so ein Album hört, was halt eben dann doch relativ extrovertiert ist irgendwie, dass einen das auch nervt, gerade wenn man mit dem Genre vielleicht nicht so viel bis dato zu tun hatte. Und das hatte ich überhaupt nicht. Also ich habe das wirklich extrem genossen, dieses Album zu hören. Diese wummernden Bässe an vielen Stellen, Streicher teilweise auch. Und einfach so viele verschiedene Assoziationen und Elemente mit reingebracht. Also ich bin wirklich ein großer Fan und muss mich jetzt noch in den Rest der Diskografie einhören, weil da habe ich noch einiges nachzuholen jetzt.
Ja, Streich hast du angesprochen. Sie arbeitet unter anderem auch mit dem Kronos-Quartett auf der Platte zusammen. Für das hat sie auch vorher gearbeitet. Philipp Glass ist auf diesem Album, spielt Klavier. Also es ist, das ist vielleicht dann eben auch das, was so ein Genre dann braucht irgendwann. Es gibt ja nun mal Genres, die haben sehr fest und streng definierte Regeln, in Anführungszeichen, die du halt brauchst, damit aus dieser Musik eben auch etwas wird, was diesem Genre angehörig ist. Man muss das alles nicht immer so streng sehen, selbstverständlich nicht, aber wenn du dich dann eben in diesem Feld bewegst und das eben auch entwickeln möchtest, dann bist du vielleicht auch manchmal gezwungen, dich an diese Konvention zu halten, aber trotzdem musst du dann mit dem arbeiten, was du hast, und das funktioniert dann teilweise mit diesen Kollaborationen, die sehr, sehr genrefremd sind. Bei einer Björk würde ich das fast gar nicht mal so sagen, weil mit dem, was sie in den letzten Jahren so rausgebracht hat, finde ich das gar nicht so weit weg, auch wenn du nicht unbedingt sofort checkst, dass sie das ist. Genauso wie bei einem Philipp Glass oder so. Also das ergibt schon Sinn, dass man sagt, okay, man bringt dieses Genre jetzt auch, was eigentlich einen komplett anderen Ursprung hat, auf diese Art nochmal neu raus. Und wenn du sagst, und wenn vielleicht auch Leute dir zuhören, das sagen, mal so ein bisschen gucken, was da so geht. Man kann natürlich auch ihr letztes Album, was 2017 erschienen, das haben wir in unserer allerersten Check 17 Folge, wurde es zumindest mal in dem Nebensatz erwähnt, oder auch eben diese beiden Compilations, also Banks and Works, ich glaube, das ist der perfekte Einstieg, also die beiden auf Planet Mu, wenn man sich da einmal durchhört, dann da lernt man, glaube ich, schon eine Menge aus diesem Genre, wo dann eben so Größen wie DJ Rushards oder Apibu oder so dabei sind. Das sind so Leute, die verbindet man dann sehr schnell damit und die zeigen einem so ein bisschen, okay, das ist Footwork, und wenn dir das dann gefällt, dann bist du auf jeden Fall drin. Wenn das nicht so richtig was für dich ist, dann würde ich mich eher weiter an Jaylin orientieren, die das Ganze eben so als Grundstock nimmt, so als Basis nimmt und da dann eben noch ein bisschen versucht, was dran zu bauen. Also die Compilations sind schon sehr, sehr pur, sage ich mal, was das Genreverständnis so angeht. Ja.
Ja, als nächstes mit auf die Playlist bringe ich heute Ellie X. Die ist, wo wir eben schon an Dingen, die an mir vorbeigeflogen sind, geredet haben, die ist auch an mir vorbeigeflogen. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich habe einen großen Softspot für so Synthie-Pop, und genau da ist sie eigentlich zu Hause. Die hat jetzt gerade ihr neues Album Girl With No Face rausgebracht, und am Anfang fand ich das total schwierig reinzukommen. Ehrlich gesagt war ich kurz vorm Abbruch, aber so ab dem zweiten, dritten Song war ich voll drin, und eigentlich kommt da ein Banger nach dem nächsten. Und ich dachte nach dem ersten Hördurchgang, naja, okay, weiß jetzt nicht, wie gut ich das fand, aber dann lief das Album noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal innerhalb von wenigen Tagen, und dann dachte ich mir, okay, da muss irgendwie doch was richtig gelaufen sein. Und es ist dann immer wieder bei mir in den letzten 2 Wochen dann doch in der Rotation gelandet. Da sind wirklich richtige Hymnen drauf, zum Beispiel Galina oder Off With Her Tits. Das habe ich jetzt mitgebracht. Eine Body Dysmorphia Hymne, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht so genau, ob es aus ihrer Perspektive geschrieben ist oder aus der einer anderen Person. Auf jeden Fall geht es in dem Song darum, dass man sich eigentlich seines Busens entledigen möchte und von außen immer wieder irgendwie aber positive Kommentare bekommt, überhaupt eine Kommentierung bekommt. Ich liebe die Produktion, das ist so 80er Retro, aber auf höchst moderner Produktion. Ihre Vocals sind auf einer Skala von 1 bis Austria, kurz vor Austria, also wirklich richtig super.
Das ist eine schöne Skala, ja.
Ja, das ist so meine Skala, nach der ich immer arbeite. Und ja, sie kommt da wirklich sehr, sehr weit. Und ja, einfach ein tolles Album, auch wenn ich meine Startschwierigkeiten hatte. Und ein wirklich ganz toller Song. Genau, und als nächstes wo wir eben schon bei Körpermerkmalen waren. Der nächste Bandname trägt es schon in sich, nämlich Mannequin Pussy. Das ist eine, ich sag mal, im weitesten Sinne Indie-Rock-Band aus Philadelphia. Die sind auch schon eigentlich seit 10 Jahren am Start, aber so richtig da sind die eigentlich erst jetzt gefühlt mit ihrem aktuellen Album I Got Heaven, das wirklich für mich zumindest an jeder digitalen Straßenecke besprochen wird, an der ich mich gerade rumtreibe. Mhm. Es ist ein super vielfältiges Album. Es hat ganz viele klassische Indie-Rock-Elemente vom amerikanischen Indie-Rock, aber auch ganz, ganz viele Punk-Elemente, ganz viele Hardcore-Punk-Elemente, eine gute Prise Fleetwood Mac, eine ganz irre Mischung. Ich glaube, dass da sehr, sehr viele Leute was finden können, was ihnen gefallen könnte. Und ich habe das eher ruhige I Don't Know You mitgebracht, das ich extrem schön finde, was nicht unbedingt repräsentativ fürs Album ist, weil es eben so vielseitig ist, aber ein wirklich toller Song und der Rest des Albums ist auch sehr, 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 sehr schön.
Hm. Ja, als nächstes gibt es bei mir einen sehr, sehr alten Song, den aber die wenigsten kennen dürften, weil nur die wenigsten überhaupt Zugang dazu hatten, als er rauskam. Es geht um die Band Ozean. Ich hätte sie eigentlich Ocean ausgesprochen, sie werden aber mit Z geschrieben, der Track Scenic. Und zwar gibt es eine EP, die jetzt nochmal veröffentlicht wird von Numero Group. Das Label werden viele kennen, die auch schon den Podcast teilweise mal gehört haben dürften. Und zwar buddeln die ja immer ganz gerne vergessene oder kaum gehörte Musik aus, haben sich mittlerweile ja sehr stark auf so, ja, entweder so Jangle Rock, Indie oder Emo Rock, aber auch so Shoegaze, Dream Pop konzentriert und haben jetzt eben die nächste Band ausgebuddelt, bei der es aber gar nicht so viel zu holen gibt, denn die hatten wirklich nur eine Demokassette in den 90ern, auf der es 3 Tracks gab. Also wie auch immer die darauf gekommen sind, haben sie aber gefunden. Das Ganze wird jetzt remastered nochmal rausgebracht und das ist ganz, ganz wunderschöne, dream-poppige Shoegaze-Musik, bei der man sich wirklich denkt, oh fuck, wieso habt ihr nicht mehr gemacht? Vielleicht findet man ja doch nochmal irgendwo irgendwas. Es gibt allerdings wirklich nur diese 3 Songs und die kommen jetzt nochmal raus. Ozean mit Cini, ganz, ganz toll. Und dann nochmal was Neues. Ich weiß nicht so wirklich, wo dieses Label Wisdom Teeth all die Jahre gewesen ist. Zumindest habe ich es nie wirklich verfolgt. Und jetzt erschien eine herausragende Compilation mit 14 Tracks zwischen Post, Dubstep, Bass, Brithouse, R&B und Drum and Bass, die eben diesen 10. Geburtstag dieses Labels feiern. Und ich hätte jeden Track nehmen können, weil das ein so toller Release ist. Entschied mich dann aber für A Cousin und seinen Song Tooth for Tooth. Denn Cousin war letztes Jahr schon ein zuverlässiger Lieferant von so einem modernen Brit-Bass, habe ich auch kurz hier vorgestellt. Und überhaupt und sowieso ist es wirklich dieses ganze Ding, diese ganze Compilation, ein kleines Ereignis. Und ich freue mich immer so sehr, wenn diese Musik noch herauskommen darf und deswegen ist es ganz, ganz toll, dass es dieses Label und diese Compilation gibt. Leider nur digital erhältlich, ist aber völlig egal. Hört euch das mal an. Fangt an mit Cousin, aber hört euch wirklich diese ganze Platte an. Das ist ganz, 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 ganz toll.
Jetzt habe ich ein bisschen etwas nachzuarbeiten. Und zwar bringe ich jetzt ein Album mit, das eigentlich schon im Januar rausgekommen ist. Das ist mir aber jetzt erst nach der Aufnahme von der letzten Folge über den Weg gelaufen. Und es ist so gut, dass ich es nicht liegen lassen darf. Und deswegen nehme ich sie mit. Ich rede über Gyrofield, A Faint Glow of Bravery. Gyrofield ist eine junge Produzentin, die kommt ursprünglich aus Hongkong, aber lebt jetzt schon seit einiger Zeit in Bristol. Dahinter verbirgt sich hinter dem Pseudonym Lian Chai Kiana. Ich habe es heute irgendwie mit so südostasiatischen Namen, die ich aussprechen muss, also bitte verzeiht mir, falls das irgendwie an irgendeiner Stelle falsch war. ich sag mal grob, ist sie zu Hause irgendwie so im Drum and Bass, Neurofunk, IDM, vor allen Dingen Drum and Bass. Und das ist ein Genre, das nicht an mir vorbeigeflogen ist, aber dem ich mich irgendwie lange Zeit verweigert habe. Ich muss sagen, Ende der Nullerjahre gab es ja so ein Dubstep-Hype. Und ich bin damals jedes Wochenende auf Dubstep-Partys gegangen. Und dann lief meistens auf einem anderen Floor Drum and Bass. Und das fanden wir dann immer blöd. Wir wollten nämlich zu der Dubstep-Sause und nicht zu der Drum and Bass-Sause. Und irgendwie habe ich mir da so eine blöde Verschlossenheit irgendwie eingefangen und mich jahrelang diesem Genre verschlossen. Und das wollte ich ändern. Und da ist mir gerade dann dieses Album durch Zufall über den Weg gelaufen. Und das hat mir mal die Tür richtig weit aufgeschlagen. Ist ihr drittes Studioalbum. Es kamen davor schon zwei andere. All of Meaning 2020 und Depths of Winter 2022. Und die haben überhaupt nichts damit zu tun, was jetzt auf diesem aktuellen Album passiert. Weil sie sich erstmal so ein bisschen durch Ambient wühlt, auf dem ersten Album, dann auf dem zweiten Album. Eigentlich eher so im IDM sich bewegt. Und jetzt aber volle Kanone Drum and Bass. Und mir fehlt die Genrekenntnis, um das jetzt irgendwie im aktuellen Kanon von Drum and Bass irgendwie einordnen zu können und zu sagen zu können, okay, das nimmt jetzt das auf oder macht jetzt hier weiter. Aber was ich sagen kann, es ist perfekt für jemanden wie mich, die in den Nullerjahren auf Dubstep-Partys gegangen ist und Drum and Bass ignoriert hat und das jetzt aber nachholen will und Buße tun will. Es hat eine unglaublich einnehmende Dunkelheit. Aber nicht jetzt in so einem traurigen Sinne, sondern in einem Nachtsinne. Das klingt nicht unbedingt wie die Julia Holter Nacht von vorhin um 16:30, wo es schon so dämmert, sondern eher so um 3:30, wenn man vom Feiern kommt und die Sonne geht auf jeden Fall noch nicht auf. Und man geht schon nach Hause, es ist stockfinster und die Straßen sind leer und es wummert noch so im Kopf nach. Es ist unglaublich dicht, es ist unglaublich homogen auf eine gute Art, hat trotzdem auch ganz viele verspielte, quirlige Momente, zum Beispiel gerade der Opener Once in Some House ist ganz, ganz, ganz verspielt, aber es zieht sich auch immer wieder nach unten, zieht einen dabei auch mit und es fällt mir auch ganz schwer, überhaupt einzelne Songs jetzt herauszuheben, weil das eben so eine ganze Stimmung mit sich bringt. Irgendwie so, als hätte sich Burial, aber der alte Burial, entschieden, jetzt eine reine Drum-and-Bass-Platte aufzunehmen und ich finde das wirklich unfassbar interessant. Ich habe jetzt dann auch erstmal direkt einen Christopher gemacht und habe mir so eine chronologische Diskografie-Playlist erstellt zum ersten Mal, weil mich das so gepackt hat, dass ich dachte, ich muss alles von dieser Frau hören, von vorne bis hinten. Ich will alles wissen, was die gemacht hat und wie die das gemacht hat und wie sie da hingekommen ist. Also das Album hat mich wirklich umgehauen und das finde ich wirklich toll, weil es eben aus dem Genre kommt, wo mich bis jetzt in meinem Leben noch nicht so viel so umgehauen hat. Wie hat es dir denn gefallen? Du bist da ja ein bisschen mehr zu Hause als ich.
Ja, also ich bin ja sowieso, das habe ich ja wirklich schon seit Folge 1 gesagt, dass ich ja aus diesem ganzen Britbass, dem, was man, also das, was man damals Dubstep genannt hat, etc., etc., da komme ich ja total her. Und deswegen war auch bei mir Drum and Bass immer so eine Randerscheinung. Wenn, dann war es eher noch so Jungle oder so, was ich noch gerne gehört habe, oder so Two-Step oder sowas, worüber ich dann über so Leute wie The Streets dann noch so, oder Grime allgemein so hingekommen bin und alles. Und Drum and Bass habe ich dann auch eher lieben gelernt über diese Anknüpfpunkte zu diesem ganzen Post-Dubstep-Kram, also Leute wie D-Bridge Instrumental oder sowas, also die damals dann so ein bisschen so als Liquid Drum and Bass bezeichnet wurden, was auch so ein völlig bananiger Name ist, aber was halt diese so sehr atmosphärische, auch schon so ein bisschen, ja, so futuristisch R&B-mäßige Drum and Bass-Version gewesen ist oder so, das höre ich auch immer noch sehr, sehr gerne und freue mich, wenn sowas rauskommt. Klassischer Drum and Bass hat bei mir auch selten wirklich stattgefunden, aber als ich dann gelesen habe, dass diese Gyrofield-Platte auf Metalheads rausgekommen ist, habe ich schon so ein bisschen Flashbacks gekriegt, weil an das Label habe ich ewig nicht mehr gedacht. Das ist ja auch tatsächlich so ein ganz guter Anlaufpunkt oder eine ganz gute Anlaufstelle für etwas klassischere Musik, die aber dann schon, also klassischere Drum and Bass-Musik, die allerdings schon so ein bisschen mehr in Richtung von diesem ganzen Britbass lugt. Ich muss da halt an dieses krasse Monstrum von Comix denken, also COMMIX, die 2.6 oder 2.7 ein überragendes Album rausgebracht haben. Das hat mich dem Genre nochmal so ein bisschen näher gebracht. Ich habe es aber auch erst ein paar Jahre später gehört, auch über die ganzen Remixe, die da rauskamen. Und ja, deswegen war das ganz, ganz cool, da mal wieder zu hören. Deswegen habe ich, als ich gelesen habe, wo das rauskam, ich habe die Platte auch erst durch dich kennengelernt, mir so ein bisschen überlegt, wie könnte das dann wohl klingen? Und dann war ich doch wieder so ein bisschen überrascht. Also Ja, es ist Drum and Bass, aber schon mit ganz viel von rechts und links noch dazu gegriffen. Und das ist so ein bisschen, da knüpfe ich an dem an, was worüber wir vielleicht auch bei Football gesprochen haben. Drum and Bass ist eben auch ein Genre, finde ich, was ein relativ eng gestecktes Regelwerk hat oder so. Und wenn dann sowas wie Liquid Drum and Bass dazukommt, wo man das zwar noch dahin schreibt, es hat aber eigentlich mit Drum and Bass sehr wenig zu tun. Also der Bass ist das Allerwichtigste, aber das ist trotzdem weit weg von dem originären Sound. Und das ist hier ein bisschen anders, aber trotzdem greift sie hier ganz, ganz viel auch in diese Bassmusikkiste, manchmal so ein bisschen dieses Pratzigere, manchmal so ein bisschen IDM-Anleihen und ganz viel Gefühl, aber eben für so schöne Kellermusik im besten Sinne, zu der man dann eben tanzen möchte. Und das kriegt sie echt richtig gut hin. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das Ganze ein bisschen länger laufen würde. Das ist ja auch, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr oder sowas. Und ja, also sich dem Genre wieder so anzunähern, wie es funktioniert und eben so ein bisschen bei diesen Genre-Nachbarn zu bedienen, ist eigentlich ein ganz guter Move für etwas, gerade auch für mich als jemand, der relativ wenig aus dem klassischen Drum and Bass oder so hört gerade und eher so sich darüber freut, wenn da auch so ein bisschen dieser Post-Bass, Post-Dubstep, whatever, so ein bisschen sich darunter mischt. Was ich aber dann eben mag an dem Genre allgemein ist, dass dieser klassische Drum and Bass ist für mich in erster Linie wirklich Tanzmusik. Also wirklich komplett astreine Tanzmusik, die auch in den Club gehört. Und mir diese Musik eben auch als Clubmusik vorzustellen, hat für mich einfach wunderbar funktioniert. Es kann ja sein, dass auch so ein Track wie French Grey oder so, zugegeben, der musste so ein bisschen wachsen bei mir, weil ich den am Anfang ein bisschen anstrengend fand, wenn ich ehrlich war. Aber dann habe ich mir einfach vorgestellt, wenn ich mich jetzt hier in einem Club befinden würde und den hören würde, dann würde ich halt durchdrehen. Also dann fände ich das halt fantastisch. Und dadurch hat die Platte bei mir nochmal sehr, sehr stark gewonnen. Ich habe nur einen minimalen, ja, Kritikpunkt ist es weniger, sondern eher Wunsch. Und das knüpft an dem an, was ich vorhin bei dem Sully-Track genannt habe. Ich finde ganz viel von dem auf dieser Platte hier, das würde auch super mit Vocals funktionieren. Und ich hätte da gerne jemand, der da drüber singt, auf ein paar Tracks oder ein paar Stellen. Und dann könnte ich mir das Ganze noch besser vorstellen. Also vielleicht, dass diese Platte nochmal in einer Alternativversion mit ein paar Gast-Vocals und SängerInnen oder so dazu, fände ich, glaube ich, auch noch ganz cool. Aber es geht auch so, ja. This is where you were born, 69 years ago. Ja, das spricht so eine down-gepitchte Stimme im Intro von Letter to You, dem neuen Release und gleichzeitig erstem Album des Belgiers Bullis Popul. Und gerichtet sind diese Sätze an die Mutter von Bullis Popul. Der hat nämlich einen Brief geschrieben an seine verstorbene Mutter, die aus Hongkong stammt. Und dieser Brief war Basis für dieses Album Letter to You, was er gemacht hat. Bullis Popul heißt mit bürgerlichem Namen Boris Zeebrugge und kommt aus Belgien, wohnt in Gent, hat aber eben, wie gesagt, Wurzeln in Hongkong, eben weil seine Mutter daherkommt. Und ja, dieses Album ist jetzt so ein Album gewordener Brief an seine verstorbene Mutter. Und er hat sich mit dieser Platte dem Herkunftsland seiner Mutter angenähert. Er ist dahin gereist, verließ eben seine Heimat Gent und begab sich auf Spurensuche, auch musikalisch. Er samplte alles, was ihm zwischen die Finger kam, ob es Musik war, ob es Stimmen sind. Er nahm Field Recordings auf und hat sich aber auch geografisch immer weiter der Vergangenheit seiner Mutter angenähert. Er hat sogar in der Straße gewohnt, in der sie aufgewachsen ist und hat dort eben sehr viel Zeit verbracht und dort eben diesen Brief geschrieben. Und als er dann wiederkam, hat er nämlich mit den Soulwax-Leuten gesprochen. Die haben nämlich dieses Label Dewey, auf dem Popul auch bereits veröffentlicht hat. Auch er hat auch eine gemeinsame Platte mit Charlotte Adigeri veröffentlicht vor 2 Jahren. Und die haben ihn ermutigt zu sagen, okay, hier, du hast doch auch schon Ideen, du hast Skizzen, du hast schon angefangen, mach doch mal eine richtige Platte daraus, fahr vielleicht nochmal hin, such dir noch was, arbeite mal so ein bisschen an dem Konzept. Und es hat ihm so gut gefallen, dass er das dann eben auch gemacht hat. Und jetzt landen wir eben hier bei Letter to You. Und diese erste richtige Solo-Platte im Sinne von Solo-Album, also er hat eben, wie gesagt, noch unter dem Namen auch so schon Musik gemacht, auf 12ern zum Beispiel. Und das ist jetzt teils zarte, aber auch teils ziemlich knallige auf eine Art, also eine knallige Auseinandersetzung, aber auch mit dieser Suche. Das ist elektronische Popmusik, das ist Minimal Wave, Cold Wave, dann aber auch mal wieder so ein bisschen so leicht pratziger, so Blockhaus-Pop kam so ganz unvermittelt da so wieder raus. Da haben die 2000er auch nochmal angerufen Und dieses Album ist eben voll von diesen Versatzstücken dieser Reise. Und keines dieser Versatzstücke ist irgendwie klein oder unwichtig. Also ein Track ist irgendwie benannt nach dem Gericht Spicy Crab, das ihm in Hongkong unterkam und er so als eine Art Nationalgericht wahrnahm, also so ein klassisches Gericht, was eben hier jeder zweite isst. Und das ist Musik insgesamt zwischen 2006 und 2024 auf eine Art. Und ich finde es wirklich, wirklich toll. Und das hat mich sehr überrascht, dass das so eine teils überhaupt nicht greifbare, sehr experimentelle elektronische Popmusik ist und dann eben wirklich, wirklich wunderschöne, astreine Popmusik. Und diese Kombination der Sounds, die gibt es, finde ich persönlich, obwohl man sagen könnte, dass vieles davon recht häufig vorkommt, aber eben gar nicht so oft. Und gerade diese Kombination hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und generell ist das auch eine Platte, die, und ich finde, das darf es auch manchmal geben, auch durch das Konzept befeuert wird und dadurch auch nochmal ein bisschen, mir auch persönlich noch ein bisschen näher geht. Das Ganze hat mich auch erinnert an einen Musiker, den ich sehr, 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 sehr schätze, nämlich Onra, der 2006 nach Vietnam reiste. Onra ist Franzose und ist eben nach Vietnam gereist, um da eben die Musik der Herkunft seiner Eltern kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, hat ganz viele Platten mitgebracht und die gesampelt und da so ein mittlerweile dann ja insgesamt 3 so Hip-Hop-Beat-Tapes draus gemacht. Und das war auch so eine musikalische Aufarbeitung seines Familienstammbaums. Und auf die Art habe ich auch diese Platte hier gehört, die ich wirklich sehr, sehr mag. Hat es dir denn auch gefallen?
Ah, ich liebe diese Platte. Also ich glaube, ich habe keinen Song von den Alben, die wir heute mitgebracht haben, mehr gehört die letzten 3 Tage als Completely Health. Also ja. Ich wache eigentlich momentan auf und denke 100%, 50%. Also es ist so catchy und teilweise aber auch so auf die 12. Und ja, also ich bin wirklich richtig begeistert. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich finde, das ist ein total schönes Konzept und ich finde, das Konzept darf einen dann auch mal mitnehmen und vielleicht dann nochmal einen offener machen für so eine Platte, wenn man sie hört, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Ich finde es wirklich von vorne bis hinten super, super toll. Cantonese zum Beispiel hat mir auch super gut gefallen, aber Completely Half ist für mich wirklich so ein Überhit, ohne dass es eigentlich ein Hit ist. Also nichts daran klingt irgendwie kommerziell oder so. Das ist alles so, finde ich, so ganz so bei sich und ohne groß so zu überlegen, wie das auf der Gegenseite ankommt, sondern eben was ganz Persönliches, aber es kommt auf der Gegenseite sehr gut an, zumindest bei mir. Ja, irgendwie schön, bei ihm so ein bisschen im Koffer sitzen zu dürfen und diese Reise so ein bisschen mitmachen zu dürfen und ja, einfach irgendwie hier und da einfach so diese zutiefst europäischen Sounds, finde ich, zu hören und dann eben dann diese Sounds aus der Heimat seiner Mutter. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Album.
Ich habe jetzt zum Ende dieser Besprechung noch einen kleinen Twist für dich.
Oh.
Ich habe ja auch gesagt, dass der Mann aus Belgien kommt, ne? Und wir haben ja in der letzten Ausgabe, haben wir doch darüber gesprochen, was das für ein Zufall ist, dass wir irgendwie 2 belgische Bands dabei hatten, ne? Warm Exit war das doch, ne? Und eben The Germans. Und wirklich 30 Minuten vor der Aufnahme dieser Folge ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich nochmal auf Discogs nachgeguckt habe. Meine Güte, Bullis Popul ist Mitglied bei The Germans und ist in der letzten Ausgabe schon aufgetaucht, weil ich das irgendwie so ein bisschen nachverfolgt habe und auf Discogs geguckt habe, weil ich wissen wollte, wie sein echter quote-unquote Name ist. Und dann habe ich festgestellt, meine Güte, das Gesicht kennst du doch auch. Und habe dann gesehen, meine Güte, der ist bei The Germans dabei. Was für ein Zufall.
Ja. Das ist so lustig, weil ich war vorhin auf Instagram und ich folge den Germans jetzt auch.
Ja.
Und irgendwie, ich weiß nicht, ob die eine Story gepostet haben oder einen Beitrag, irgendwas war auf jeden Fall auf meiner Startseite. Und dann war das Profilbild da und ich dachte so, der sieht ja total eigentlich aus wie der Bullis Popul. Aber dann dachte ich, okay, what are the odds, so mäßig. Ja. Dann habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Aber siehst du mal, ja, so schließt sich der Kreis.
Track 17 Playlist zum Podcast. Wie erwähnt, das sind die 17 Musikempfehlungen des Monats, die auf der Playlist landen, zusammen mit der Folge, die 5 Platten, die wir ausführlicher vorstellen und die etwas kompakter mitkommen, aber natürlich genauso wichtig sind, genauso viel wert sind und genauso von euch gehört werden müssen. Melanie, du hast noch 3. Was sind denn deine letzten?
Ich habe noch drei und ich komme jetzt nochmal zu meinem Lieblingsthema R&B, aber dieses Mal gehen wir in eine ganz andere Richtung als vorhin bei Erika de Cassier, und zwar sind wir jetzt bei Adana Duru, die war Teilnehmerin der 14. Staffel American Idol. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so das Gewässer, in dem ich normalerweise fische, aber ich bin auch nicht verschlossen dem gegenüber. Sie ist mir über den Weg gelaufen mit ihrer aktuellen EP Nappy Hour 2 und ja, auch hier wieder einfach ein interessanter Take auf R&B, finde ich. Auch hier klare Aaliyah-Einflüsse in den Vocals, aber das muss man wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr sagen, weil Aaliyah ist ja irgendwie so in jeder R&B-Platte so ein bisschen mit dabei. Aber auch so ganz offensichtliche moderne Einflüsse, so Doja Cat, SZA. Ganz andere Richtung eben als das, was wir vorhin auf der Platte hatten. Aber auch viel experimentellere Melodien als im klassischen R&B teilweise, finde ich. Und deswegen finde ich diese EP auch so toll und so spannend. Ich habe den Song Say Ah mitgebracht. Das ist eine Melodie, die sich wirklich so in mein Gehirn eingefressen hat. Es ist so ein bisschen so, als würde man einem Alien ein Liebeslied singen. Also hört da gerne mal rein. Ansonsten auch einfach ein rundes Ding. Ganz andere Richtung ist Gum MP3. Der macht auch unter dem Pseudonym Dirty Bird Musik und bewegt sich normalerweise so zwischen Deep House und House. Auf seinem jetzigen Album Black Life Red Planet, da ist er aber ganz, ganz tief im Jazz-Step. Also da sind ganz viele Jazzy-Melodien, die ich super entspannend finde, aber gleichzeitig läuft da die ganze Zeit so ein Drum-and-Bass-Jungle-Beat drunter. Das wird nie langweilig und das ist wirklich eine Kunst, wenn man sich so in so Melodien vielleicht bewegt, die eigentlich ein bisschen reduzierter hier und da mal erscheinen können. Es ist wirklich eine perfekte Mischung. Und ich habe da den Song Blue Period mitgebracht. Der fasst das wunderbar zusammen. Und last but not least, noch mal was Bekannteres. Everything Everything haben mal wieder ein Album rausgebracht. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die diese Band dann schon seit längerem verfolgt. Ich bin damals bei ARC eingestiegen. Torso of the Week ist für mich so ein All-Time-Favorite-Song überhaupt über diese Band hinaus auch. Aber Everything Everything ist eine Band, auf die ich irgendwie Bock haben muss. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann gehen mir die Vocals von Jonathan Hicks ziemlich schnell, ehrlich gesagt, auf den Zeiger. Von daher ist das immer so Hit or Miss mit den Alben bei mir. Das aktuelle Album Mountainhead ist für mich ein Hit. Keine Überraschung, aber es lohnt sich trotzdem reinzuhören, weil Everything Everything in ihrer Lane, die sie haben, nach wie vor weiter experimentieren und nach wie vor einen ganz progressiven und artsy Zugang zu Popmusik haben. Ich finde das unglaublich toll, wie das so über die Jahre immer weiterläuft bei ihnen und eigentlich nicht langweilig wird. Ich finde das Album auch sogar einen Tick besser als die letzten Reanimator und Raw Data Feel, auch wenn es nicht an Get to Heaven rankommt. Das ist wohl irgendwie so nach wie vor das Meisterwerk, das vielleicht für sich steht. Ja, und auf die Playlist nehme ich mit Your Money, My Summer. Ich glaube, dass das viele Leute auch blöd finden, das Lied. Zumindest ist das, was ich so im Internet gelesen habe, geht so in die Richtung. Ich finde das Lied total toll. Das ist ein ganz ruhiger Song, gar nicht so ein typischer Everything, Everything-Song. Eher so ein bisschen Summertime-Sadness und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich hatte so das Glück, dass ich 2009 war ich in einem britischen Forum, das es nicht mehr gibt, was für eine Band war, die es nur noch so halb gibt, sag ich mal. Und da haben dann einige BritInnen da eine Band vorgestellt, damals auch ohne Album. Und das war eben Everything, Everything. Und deswegen war ich da zufällig relativ früh dabei und fand die Singles ganz toll. Vor allem My Kiss Your Boyfriend, das ist auch die einzige, die hier steht zu Hause. Finde ich immer noch ein perfekter Popsong. Und dann habe ich die so ein bisschen aus den Ohren verloren, sag ich mal. Immer mal wieder so vereinzelt reingehört. Und ich habe den Hicks vor kurzem interviewt. Es gibt, falls ihr den aktuellen Musikexpress habt oder haben möchtet, da gibt es einen Artikel von mir zu Everything Everything und der neuen Platte. Hab mit ihm ein bisschen über das Konzept der Mountainheads gesprochen, was das wohl für Leute sind und was das für eine Welt ist, die da aufgebaut wird mit diesem riesigen Berg, der nur entstehen kann, in dem andere Leute leiden, die unten wohnen und so weiter. Und ich finde, ich mag so Konzeptalben irgendwie ganz gerne und fand das ganz interessant, mit ihm da über so ein paar so ein bisschen so Late Capitalism und wie schlimm alles ist zu reden und gar nicht mal, also wir haben eigentlich überhaupt nicht über Musik gesprochen, also es war eigentlich ein sehr interessantes Gespräch und das kann man jetzt nachlesen im aktuellen Musikexpress, ja, finde ich, mir hat es dann auch wieder gut gefallen, ich musste mal wieder ein bisschen zurückgehen und ein bisschen was nachholen. Final gibt's bei mir A Coral, ein Track von Olaf Dreier. 2009 hat Olaf Dreier die ehemalige The Knife-Hälfte, aber immer noch Bruder der anderen The Knife-Hälfte, nämlich Karin Dreier, aka Fever Ray, der damals unter dem Namen Uni Eihun einen der besten House-Tracks ever veröffentlicht. Und das sage ich nicht einfach nur so, das ist für mich einfach so. Das ist so der namenlose Track auf der B-Seite seiner dritten Platte, aber die haben halt alle keinen Namen, es ist halt leider einfach so. Läuft hier immer noch regelmäßig und ich habe mich da sehr, sehr lange drauf freuen dürfen, dass der mal wieder solo wirklich Musik macht. Letztes Jahr hatte er ein Comeback, auf Hessel Audio war das, glaube ich, das haben wir kurz besprochen. Er macht ja mittlerweile unter seinem eigenen Namen, Olaf Dreier, eben Musik, ist jetzt auf 8093 gelandet mit der Coral EP und ich habe da jetzt den 8-minütigen Titeltrack mitgebracht, so leichtfüßig hüpfende Hausmusik mit gefühlt einem Twist in jeder Minute, sehr, 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 sehr schon, also wenn nicht Sommer, dann wenigstens Frühling, also das ist definitiv was, wo so ein paar Sonnenstrahlen nochmal so durchscheinen dürfen, eine ganz tolle Platte und super Track, bin froh, dass er wieder da ist und wir sind jetzt wieder weg, denn das war's mit Track 17 Folge 54. Dankeschön fürs Zuhören. Vergesst nicht steadyhq.com/track17, da könnt ihr uns dann unterstützen. Alles ist aber, wie gesagt, auch in den Shownotes, auch wo man uns folgen kann, genauso wie die Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, auf der ihr alles nochmal nachhören könnt. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Melanie.
Ja, danke dir.
Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.